Ohne Ziel kann man nicht therapieren. Wir wollen ja keine Zeit verschwenden. Wir behandeln niemanden für eine halbe Stunde einmal die Woche. Zu uns kommen die auf jeden Fall 2 bis 3 Mal und dann Doppeleinheit KG-7S, dann im Anschluss Doppeleinheit Ergotherapie, sensomotorisch-perzeptiv zum Beispiel. Und dann, wenn sie halt noch Logopädie benötigen, dann auch noch das im Anschluss. Und dann hat man einfach wirklich eine andere Intensität. Und das Ziel ist da einfach extrem wichtig. Deswegen setzen wir das ganz am Anfang. Es ist auch wichtig, Nahziele zu bestimmen anhand der Assessments, anhand der Ergebnisse der Assessments, dass man dann auch erstmal die Bereiche, ich sag mal, abarbeitet oder trainiert, die weniger groß schlimm sind.
Du hörst OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Hallo zu einer neuen Folge von OP Podcast. Dieses Mal mit der Gesprächspartnerin Alisa Bartel vom Therapeutikum Gerden in Niedersachsen. Das Therapeutikum ist eine interdisziplinäre Rehabilitationspraxis mit klarem Schwerpunkt, der Behandlung neurologischer Krankheitsbilder. Dabei setzen Alisa und ihr Team auf computergestützte Therapieverfahren und Robotics, um die PatientInnen bestmöglich zu behandeln. Einzelheiten erfährst du jetzt von ihr selbst. Viel Spaß beim Zuhören.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UP Podcast, dem Podcast von Unternehmen Praxis. Mein Name ist Barbara Wellner und ich begrüße heute bei mir Alisa Bartel. Hallo Alisa.
Danke, hallo.
Schön, dass du da bist. Du bist Physiotherapeutin und Praxisinhaberin.
Ja.
Vom Therapeutikum Gerden. Was verbirgt sich denn dahinter? Erzähl mal. Wofür steht deine Praxis?
Meine Praxis macht aus, dass wir einen ganz speziellen Schwerpunkt ausgewählt haben. Wir sind neurologisch spezialisiert. Wir haben oder arbeiten ganz viel mit modernen Techniken, mit Computer- und robotikgestützter Therapie und versuchen da auch immer wirklich an den neuesten Leitlinien dran zu bleiben, an der neuesten Studienlage. Und was noch richtig toll bei unserer Praxis ist oder was uns auch noch sehr ausmacht, ist, dass wir zusätzlich interdisziplinär sind. Das heißt, wir bieten Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie an.
Okay, du bist ja die Inhaberin und du hast dir irgendwann dieses Konzept überlegt. Was war der Anlass? Was war deine Motivation, das genau so aufzustellen und damit an den Start zu gehen?
Ich habe vorher im Krankenhaus gearbeitet, auf der Stroke Unit und auch schon in kleineren Praxen. Und es hat mir zwar immer Spaß gemacht, aber irgendwo dachte ich, da fehlt was, da fehlt halt einfach wirklich diese tiefere Expertise tatsächlich auch und auch dieser Mehrwert dahinter. Und ich dachte mir mal, man kann es besser machen. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, gut, jetzt geht's los, jetzt nimmst du es selber in die Hand.
Seit wann bist du selbstständig?
Seit 2022.
Also du hast gesagt, du hast 3 Berufe in deiner Praxis, die ja bei den neurologischen Erkrankungen einfach auch häufig eng zusammenarbeiten, weil die viele Betroffene einfach auf mehrere Heilmittelbereiche angewiesen sind und nicht nur auf einen. Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Du hast gesagt, ne, evidenzbasierte, computergestützte Verfahren und Robotics, das macht mich natürlich neugierig. Gib uns da mal einen Einblick. Was bedeutet das konkret in Geräten und in der täglichen Arbeit?
Das Schöne ist, wir haben verschiedenste Robotics oder gerätegeschützte Therapien. Wir haben von Steh- und Gehtrainern über Balancetrainer. Wir haben Geräte, die super sind für die posturale Kontrolle. Wir haben in allen Geräten, man muss ja auch gerade in der Neurologie danach gehen, der Begriff motorisches Lernen, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man versucht, alle Aspekte des motorischen Lernens so gut es geht in die Therapie mit einzubeziehen. Nur dann ist man ja wirklich hier oben im Gehirn und die Geräte bieten das halt extrem gut. Ne? Die haben super Biofeedback mit eingebaut, ob akustisches oder auch visuelles für die PatientInnen, dass man halt selber nicht immer daneben stehen muss und sagen muss, guck mal hier, guck mal da, sondern die können sich genau in der Sekunde selber auch wieder korrigieren. Und genau, diese Biofeedbacks sind eingebaut. Es ist extrem super, weil es messbar ist. Wir haben dann halt auch in den Testungen zum Teil auch oder in den Spielen, die dann halt mitgemacht sind, in den Geräten angewendet werden, haben die dann die Ergebnisse, die sie immer weiter verbessern können. Oder wir haben auch wirklich nach ICF-Standards Testungen mit drin, sei es der Rumbegger-Stehversuch beispielsweise oder ähnliches. Also das ist auch echt gut mit integriert, dass man dann auch selber immer sehen kann, Mensch, wie ist es denn jetzt mittlerweile der Stand der Therapie? Sind die Ergebnisse erzielt? Sind die Ziele von den PatientInnen eingehalten oder haben wir es geschafft? Und das ist halt sehr gut, dieses Messbare. Und was halt ein super wichtiger Faktor auch ist, ist der Fun-Faktor. Und es muss ja einfach Spaß machen in der Therapie. Und das bieten halt diese Geräte auch, weil man super viel Auswahl an ganz verschiedenen Spielen hat. Und diese Wiederholungsanzahl an Bewegungen, die dann einfach passiert, die würde man, glaube ich, in einer etwas konservativeren Einheit niemals so bekommen, wie es halt mit diesen Geräten möglich ist.
Das kann ich mir gut vorstellen, auch wenn ich natürlich keine Physiotherapeutin bin und da begrenzt nur den Einblick habe. Das ermöglicht natürlich, wie du schon eben genau sagtest, eine absolute Messbarkeit und Evidenz. Ne? Da geht es ja darum, Erfolgskontrolle. Wie sind die PatientInnen am Anfang und wie sind sie eben
Genau.
im Verlauf der Therapie und wo stehen sie dann, wenn sie im besten Falle beenden, wobei das ja neurologische Erkrankungen bringen ja auch irgendwie häufig einfach eine Chronik mit, die einfach lebenslange Therapie bedarf. Wie macht ihr das mit der Erfolgsmessung in der Therapie am Anfang, vielleicht während im Verlauf und eben am Ende? Da helfen euch natürlich die Geräte unheimlich, wenn da schon eine gute Datenbasis da ist, kann ich mir vorstellen, ne?
Genau, und wir machen es halt bei unseren PatientInnen so, wenn wir jetzt auch gerade neue bekommen. Wir machen immer einen zweistündigen Befund, wo wir wirklich dann, je nachdem, welches Ziel wirklich wichtig ist, dementsprechend wirklich alle möglichen Assessments mit einbauen, ob aus der Ergotherapie, aus der Logopädie oder aus der Physiotherapie. Das ist bei uns auch so, wir sind dann auch nicht unbedingt nur interdisziplinär, sondern auch intradisziplinär unterwegs. Das heißt, ich als Physiotherapeutin mache mit den PatientInnen dann auch ein ARAT zum Beispiel, also aus der Ergotherapie oder ein Schnellschlucktest aus der Logopädie oder ähnliches. Und ja, genau, wir machen dann diese Assessments, haben dann so einen aktuellen Stand und dann retesten wir regelmäßig im Verlauf, je nachdem alle 2, 4 oder 6 Wochen. Und
Okay,
dann ist es
verstehe.
halt immer wichtig, weil man muss ja sich selber reflektieren und auch die Arbeit der Patienten, dass man einfach schaut, okay, wenn man jetzt nach, keine Ahnung, 4 Wochen guckt, wie sind da jetzt so die Ziele erreicht, ist jetzt schon eine Statistik, dass man sehen kann, es geht nach oben, so wie wir es gern hätten oder nicht. Und wenn es nach oben geht, wunderbar, haben wir das Ziel erreicht, klasse, machen wir das nächste Nahtziel. Es ist ja wichtig, dass es motivierend bleibt. Und wenn nicht, muss man halt dann sich reflektieren, haben wir alle Aspekte des motorischen Lernens wirklich super mit einbezogen? Sind wir auch immer an der Leistungsgrenze gewesen, was einfach extrem wichtig ist? Haben die PatientInnen zu Hause ihr Eigentrainingsprogramm wirklich auch ordentlich gemacht und da halt auch regelmäßig? Oder muss man halt gucken, welche Stellschrauben man da nochmal drehen muss?
Das verstehe ich. Das heißt, die Zielsetzung am Anfang, du hast ja ICF auch schon erwähnt, die Evidenz, die Zielsetzung am Anfang, welchen Stellenwert hat die bei euch und wie setzt ihr das wirklich konkret um, dass wirklich jeder in der Praxis zu all den Mitarbeitenden, die in deinem Team das mitleisten, kommen wir nachher. Wie funktioniert es mit der Zielsetzung, auch in Zusammenarbeit mit den Patienten, dass ihr klar den Fahrplan aufbauen könnt, wohin es geht, um ihn dann eben nachträglich immer weiter anzupassen.
Wir machen das so, wir haben einen Speicher bei uns intern. Wir sind ja auch sehr digital unterwegs, nicht nur mit den Geräten, sondern jeder von uns hat auch sein eigenes iPad. Und wir haben so einen internen Speicher, muss ja auch alles datenschutzkonform sein, wo wir wirklich einen Befund haben und selber jeder Einzelne kann ihn immer wieder bearbeiten, neue Testungen hinzufügen oder wieder einen neuen Tag der Testung hinzufügen. Und dann sehen wir halt, können wir immer gleichzeitig reingucken, wie ist da jetzt der Stand? Wo muss ich weitermachen? Wir haben auch alle in der Praxis, sind wir die ganzen Testungen durchgegangen, dass auch jeder wirklich es genauso testet, am besten wie der Nächste. Das ist halt auch wichtig, weil wenn man jetzt sagt, ach Mensch, wie würdest du einen Berg Balance Scale Punkt Nummer 6 machen? Da macht es vielleicht doch jeder anders und deswegen ist es daher auch wichtig, dass man intern wirklich einen roten Faden hat. Und dann ist es einfach wichtig, das Ziel ist das absolut Wichtigste bei uns, weil ohne Ziel kann man nicht therapieren. Es ist ja auch demotivierend. Es gibt ja immer mal wieder welche oder PatientInnen, die dann kommen und dann in einer anderen Praxis waren beispielsweise und dann sagen, ja, ich habe dann immer das und das gemacht, aber ich weiß eigentlich gar nicht warum. Und das ist halt
Ja.
immer so schade, weil wir wollen ja keine Zeit verschwenden. Ich mag mir das auch gar nicht vorstellen, wie anstrengend es zum Teil ist, wenn man gefühlt jede Woche eine halbe Stunde bei manchen Praxen einmal die Woche zur Therapie kommt und es passiert halt einfach nichts. Und das ist halt bei uns wirklich ganz anders. Wir behandeln niemanden für eine halbe Stunde einmal die Woche. Zu uns kommen die auf jeden Fall 2 bis 3 Mal und dann Doppeleinheit KGCNS. Dann im Anschluss Doppeleinheit Ergotherapie, sensomotorisch-perzeptiv zum Beispiel. Und dann, wenn sie halt noch Logopädie benötigen, dann auch noch das im Anschluss. Und dann hat man einfach wirklich eine andere Intensität. Und das Ziel ist da einfach extrem wichtig. Deswegen setzen wir das ganz am Anfang. Es ist auch wichtig, Nahziele zu bestimmen anhand der Assessments, anhand der Ergebnisse der Assessments, dass man dann auch erstmal die Bereiche, ich sag mal, abarbeitet oder trainiert, die weniger groß schlimm sind, sage ich mal, oder weniger stark eingeschränkt sind, dass man einfach schnellere Ziele erreicht und schneller einfach da am Ball bleiben kann. Und das erhöht halt die Motivation. Das ist ja furchtbar, wenn man sich ein Ziel aussucht, wo man sich innerlich denkt, Mensch, das dauert jetzt ein halbes Jahr.
Sowohl für die Therapierenden
Ja,
als auch für die
absolut,
PatientInnen, ne?
absolut, genau so ist es. Und deswegen ist es da einfach super wichtig, dass man wirklich ordentlich die Zielbestimmung macht. Und ich habe das Gefühl, viele PatientInnen kennen das so gar nicht. Und sind auch selbst überfordert damit zum Teil. Und das ist auch wichtig, einfach so ein bisschen mitzulenken.
Okay, aber ja, wie setzt ihr es um? Habt ihr Beispiele für die Ziele und passt es dann an? Oder wie stellt ihr die Fragen? Ich meine, das ist natürlich auch eine Frage der Gesprächsführung, ja. Wie bekomme
Genau.
ich denn beim Gegenüber, wenn der noch gar keine konkrete forscht? Also der hat natürlich ein Bedürfnis, weil er eben mit einer Erkrankung kommt, oder mit einer Erkrankung oder einer Einschränkung. Wie schafft ihr es dann, eben das Richtige auch ja in einem vernünftigen zeitlichen Rahmen zu schaffen, da eben das Ziel, oder die Ziele so rauszukitzeln, dass es dann wirklich einen gemeinsamen Nenner hat?
Also wir machen es jetzt auch, das ist halt das Schöne, wir sind ja noch ein sehr junges Team und wir wachsen halt gemeinsam immer weiter. Und wir haben auch immer einmal die Woche eine Teambesprechung, wo wir auch selber dann überlegen, Mensch, wollen wir beim Konzept vielleicht noch ein bisschen was kitzeln oder wollen wir hier noch was machen und da noch was machen? Und das macht total viel Spaß, weil je mehr man ist, auch so aus verschiedenen Gruppen, desto bessere Ergebnisse kommen einfach. Und das ist halt total schön, wie kreativ wir auch gemeinsam sind. Und wir haben jetzt auch damit angefangen seit neuestem. Wir machen jetzt so, dass wir den PatientInnen einen Zettel mitgeben auch für zu Hause oder wir schicken das vorab per E-Mail und da sollen sie wirklich so ihren Alltag als Handlungen wirklich einmal runterschreiben. Dann sind halt auch so vorgefertigte Beispiele eingeteilt in morgens, mittags, nachmittags, abends. Dann wirklich bestimmte Handlungen im Alltag, ob die dabei Schmerzen hatten von 0 bis 10 auf einer Barskala oder ob sie auch erschöpft waren oder ähnliches, ob sie Hilfsmittel benutzen oder auch nicht. Wie sehr stört es diejenigen, dass sie ein Hilfsmittel benutzen oder auch nicht? Also anhand davon, da bringt man die PatientInnen dazu, selber mal ihren Alltag zu reflektieren und zu gucken, stimmt, was stört mich eigentlich wirklich und woran möchte ich jetzt gern arbeiten? Das hilft schon ungemein, weil sie dann einfach sich selber ganz anders reflektieren. Und dann in der Session selber, wenn wir dann gegenüber sitzen, machen wir das immer mit der Goal Attainment Scale. Und wir versuchen natürlich auch die Fragen oder diese Ziele, meine ich so, nach dieser SMARTer-Regel auch zu formulieren. Dass man einfach wirklich guckt, wie messbar man es wirklich gestalten möchte, ne? Oder dass man es so messbar wie möglich gestaltet.
Ich verstehe.
Objektiv messbar wie möglich. Das ist halt wichtig, ne?
Ja, total, absolut, für alle Beteiligten.
Absolut,
Denn
ja.
es geht ja, wie du sagtest, ne, es geht darum, weder Zeit noch Geld zu verschwenden und eben für die PatientInnen das Beste zu erreichen. Jetzt gehe ich noch mal kurz zurück zu deinen computergestützten Verfahren und Robotics. Das sind ja Anfangsinvestitionen, die du machen musstest und wolltest, weil du das brauchtest, um das Konzept umzusetzen. Jetzt weiß ich nicht, wie groß das kannst du mir gleich beantworten, dein Anteil an GKV-Patienten ist im Vergleich zu den anderen. Du hast ja gesagt, ne, du bist 30, das muss man sich ja auch trauen, zu sagen, okay, ich glaube dran, ich möchte das so umsetzen, ich nehme die Kosten einfach in Kauf, weil ich Bock habe, das eben so umzusetzen. Kannst du dazu was sagen?
Ja, es ist natürlich eine Hürde am Anfang, weil als ich mich beispielsweise bei den einzelnen Banken vorgestellt habe, war es so, dass alle auf mich zukamen und meinten, Frau Bartel, also eine Physiotherapiepraxis braucht keinen hohen sechsstelligen Betrag, den man aufnehmen muss. Da reichen meistens so höchstens 70.000.
Okay.
Und da, ja, es ist natürlich auch immer wichtig, an wen gerät man da genau. Und ich habe mich damals auf mehreren Banken vorgestellt und ich bin dann an eine Bankerin gestoßen, die hat mich von Anfang an extrem unterstützt, war ganz, ganz toll. Und ja, das ist wirklich ein wichtiger Grundstein. Das braucht man, jemanden, der auch an einen glaubt und an dem, was man für eine Idee hat. Und dann ist es zusätzlich noch so, man braucht einfach einen gewissen Mut, um das Ganze wirklich richtig anzugehen. Und man braucht eine Vision. Und ich bin halt jemand, meine Eltern haben schon immer an mich geglaubt und haben immer hinter mir gestanden. Deswegen bin ich mit einem großen Selbstbewusstsein groß geworden, sage ich mal. Und ich habe mal gedacht, ach komm, was soll's, es wird schon irgendwie klappen. Immer aus dem Bauchgefühl heraus. Und ja, so bin ich halt tatsächlich an das Ganze rangegangen. Ich war nicht so verkopft, sondern habe gedacht, gut, hoher sechsstelliger Bereich, mache ich, kein Problem. Ich bin ja noch jung, wird schon irgendwie hinhauen. Und man sieht ja auch, dass es klappt und das ist halt total schön, dass ja jetzt im Nachhinein so zu sehen, dass alles irgendwie doch zusammenkommt und einen Sinn hat und warum man dann wirklich diesen ganzen Ärger auch zum Teil oder diese ganzen Steine, die man auf dem Weg hatte zum Teil, dass man alles überwunden hat und dass man jetzt da steht mit einer super Praxis, mit einem tollen Team hinter einem und ja, wie super, wie das alles wuppen.
Und der Weg ja auch weitergeht. Ne? Es ist ja nicht nur,
Absolut.
ihr macht es, sondern ihr, wie du sagtest, ne, ihr entwickelt euch weiter gemeinsam, um irgendwie das Beste für alle dann herauszuholen. Ne?
Genau. Und wir haben halt jetzt einen Anteil von so ungefähr 3/4 GKV-PatientInnen und 1/4 PrivatpatientInnen. Und ja, und wir haben es ja so, dass wir tatsächlich ganz normal über die GKV-Verträge behandeln. Und zum Teil haben wir aber auch noch Selbstzahlerleistungen, die wir dann anbieten. Wir haben auch ein Konzept der Intensivwochen, was wir machen. Das ist dann wie eine kleine Reha, wo dann die PatientInnen zu uns kommen über 3 bis 6 Wochen. 5 Tage die Woche mit 3 bis 5 Stunden Therapie am Tag. Und das ist halt auch wirklich ein ordentliches Stück Arbeit und Organisation auch dahinter, auch von meinen Mädels an der Rezeption.
Ja, das glaube ich.
Aber es lohnt sich extrem. Es macht total viel Spaß, auch für die PatientInnen und für uns TherapeutInnen. Wir wollen da jetzt auch noch weiterhin gehen, dass wir weniger von den, ich sage mal in Anführungsstrichen, DauerpatientInnen haben. Und noch mehr von den Intensivwochen-PatientInnen auch parallel dann haben. Ja, das ist uns total wichtig, weil wir einfach merken, wie erfolgreich wir da mit dem System sind. Die PatientInnen gehen auch ganz anders ran, weil sie halt wissen, ach cool, ich habe jetzt hier 3 bis 6 Wochen, muss jetzt hier mal richtig Knallgas geben. Das ist richtig hartes Training, jeden Tag Einzelbetreuung. Und dann haben sie aber ihre ganzen Ergebnisse und Ziele und wir gucken auch innerhalb dieser Wochen, machen wir auch weiter Retestungen, schauen, ob man dann schon wieder was erreicht hat, weil das da natürlich auch etwas schneller geht.
Wie bildet ihr das dann ab? Sind das dann Patientinnen und Patienten, die mit einem besonderen Verordnung, also es sind ja neurologische Erkrankungen als Schwerpunkt bei euch, einen besonderen Verordnungsbedarf oder einen langfristigen Heilmittelbedarf habt, sodass ihr auch diese hohe Frequenz einfach abbilden könnt?
Genau. Und zusätzlich dann halt die Selbstzahlerleistung, um einfach noch etwas mehr Zeit rauszuholen an einem Tag. Weil da halt einfach natürlich dann von den Krankenkassen auch ein Budget natürlich irgendwann erreicht ist. Und ich finde das einfach auch viel sinniger, weil das ist es halt auch, wenn bei uns auch PatientInnen ihr Ziel erreicht haben und auch so erreicht haben, dass man sagen kann, ey, ihr seid im Alltag total sicher, ob mit oder ohne Hilfsmittel. Ihr seid richtig klasse unterwegs. Man darf sich auch mal abnabeln und sagen, hier, wir machen jetzt Therapieende oder eine Pause für ein halbes Jahr. Ihr habt das und das Eigentraining für zu Hause. Ihr könnt gerne mal telefonieren oder wir telefonieren mal zwischendurch. Ist alles noch super. Aber ansonsten einfach mal abnabeln und so ein Empowerment schaffen. Das ist halt auch super wichtig, ne? Dass man das auch mal schafft. Und da muss ich halt auch sagen, da finde ich auch jetzt bezogen auf die Krankenkassen, finde ich es zum Teil auch nicht schön, wie lange da zum Teil an welchen Sachen behandelt wird oder an welchen Symptomen oder Beschwerden, wo ich mir denke, das könnte man viel schneller machen, dann wären auch die Wartelisten viel kürzer, etc. Also Dahingehend versuchen wir halt auch wirklich schon, das Ganze so bestmöglich umzusetzen natürlich und dass da einfach die Patientinnen mit ihrem Empowerment, Selbstbewusstsein, Alltag starten und da sich halt auch sicherer fühlen, auch ohne wöchentliche Therapie.
Ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Jetzt kommen wir mal, weil du ja das nicht alleine machst, mal zu den anderen. Also zum einen zu deinen PatientInnen. Du hast gesagt, du hast, ist eine Rehabilitationspraxis mit neurologischem Schwerpunkt. Welche Menschen kommen zu euch?
Hauptsächlich tatsächlich sehr viele Schlaganfallpatientinnen. Wir haben Parkinson-Patientinnen, Multiple Sklerose, Patienten nach dem Schädel-Hirn-Trauma, Querschnittssymptomatiken, ob jetzt ein kompletter oder inkompletter Querschnitt, also da wirklich von bis.
Okay. Verstehe. Also auch die Altersstruktur ist vermutlich, meine, mit Querschnitt, das kann dich ja auch früh ereilen. Viele neurologische
Also.
Erkrankungen sind ja eher so im höheren Lebensalter.
Also wir haben tatsächlich Schlaganfallpatientinnen ab 21. Wir haben
Ja.
wirklich bestimmt 6 Patientinnen jetzt schon mit um die 30. Wir
Okay.
haben mehrere Anfang 40. Also das finde ich auch selber sehr erschreckend, wie früh das heutzutage ist, wie viel mehr es wirklich junge Menschen betrifft. Und da finde ich es halt umso schöner, wenn man dann wirklich richtig gut helfen kann. Die haben dann noch Kinder zum Teil oder schon Kinder. Oder sind selber noch mit Anfang 20 in der Blüte an und für sich. Und da finde ich es halt natürlich, egal ob man jetzt 80, 90 oder 20, 40 ist, aber irgendwie, weil man ja selber auch noch so jung ist, fühlt man da natürlich etwas besser rein. Und da finde ich es dann umso schöner, ein Gefühl mitzubringen, dass ich sagen kann, Mensch, du bist hier genau richtig aufgehoben, weil wir können dir jetzt richtig gut helfen, wenn du mitmachst. Das ist natürlich
Ja,
das Wichtige, wenn sie mitmachen.
die Lebensperspektive ist dann doch noch eine andere, wenn man eben so viele Jahrzehnte noch vor sich hat.
Genau,
Verstehe ich.
Neuroplastizität, das spielt ja alles
Ja.
mit rein, ne? Deswegen.
Ja, absolut. Gut, also vielen Dank. Jetzt kommen wir mal zu deinem Team. Du machst das ja nicht alleine. Du hast gesagt, du hast drei Berufe in deiner Praxis,
Ja.
viele Geräte. Wer gehört denn zu deinem Team? Wie groß ist es? Ja.
Wir sind mittlerweile 8 Kolleginnen und jetzt zum Mitte November kommt noch ein weiterer Logopäde dazu.
Ein Logopäde, das ist ja
Genau.
ein seltenes, also eher
Ja, ich bin
seltenes
ganz
Phänomen.
stolz. Ich habe in jedem Bereich eine männliche Person, dann jetzt einen
Sehr
Logopäden,
gut.
einen Ergotherapeuten auch und auch einen Physiotherapeuten. Sehr schön. Da sind wir ja nicht nur Mädels da. Wir sind ja ein Teil von PhysiotherapeutInnen, ErgotherapeutInnen und LogopädInnen dann. Und es ist halt total schön. Wir sind auch alle sehr jung. Wir haben ja 2 Mädels an der Rezeption. Da sind wir halt die Älteste bei uns ist 50. Die jüngste Person ist, glaube ich, um 24. Und wir sind halt ein Team. Also unsere PatientInnen sagen auch immer wieder, so etwas wie uns gibt es kaum. Und da bin ich auch ganz fest überzeugt von, weil wir sind schon sehr extrem. Wir sind wirklich eine Familie. Ich habe jetzt ja beispielsweise am Wochenende auch geheiratet und für meinen Mann und mich war es klar, dass mein ganzes Team auch da sein wird. Und ja, wir sind halt wirklich sehr, sehr eng miteinander und das ist total schön, weil ich glaube, viele fragen mich dann auch immer, Mensch, Alisa, wenn ihr so eng seid und dann irgendwie hinter der Rezeption umarmen und kuscheln und was weiß ich, klappt das dann überhaupt auch so diese autoritäre Seite mit sich zu bringen? Und ich finde, das klappt total. Ich denke gar nicht, dass man so wie früher immer von oben herab jemanden unterdrücken muss oder da sich so autoritär hinstellen. Alle wissen ja, dass ich die Inhaberin bin, dass ich die Chefin bin und das braucht man halt nicht, finde ich, da tagtäglich raushängen lassen. Im Gegenteil, es ist viel schöner, wenn man es nicht so hierarchisch aufbaut, sondern mehr wirklich als ein Team gestaltet. Und was ich ja vorhin noch meinte mit diesen Teamveranstaltungen oder mit den Teambesprechungen auch wöchentlich, das ist ja, es ist einfach schön, weil jeder denkt mit, jeder wirft seine Ideen mit rein, die Ideen werden wirklich auch sich angehört und auch gerne umgesetzt. Also ich bin die Letzte, die dann sagt, nee, das war jetzt deine Idee, das wäre jetzt aber lieber meine gewesen oder ähnliches. Ich bin immer total stolz drauf, wenn da alle wirklich so im Pulk mit zusammendenken und dann entstehen halt auch nur gute Sachen.
Und entstehen auch alle dahinter, ne? Also das hat ja auch viel
Absolut,
damit was zu
genau.
tun, wenn man oder wenn man sich selber einbringen kann und eben, du hast ja gesagt, ein diverses Team, ne? Pro
Genau.
Bereich, aber auch über alle hinweg und ihr irgendwie alle das gleiche Verständnis habt. Und wahrscheinlich, das ist jetzt meine Vermutung, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, erleben die Kolleginnen und Kollegen bei dir ja auch eine Selbstwirksamkeit, die wir, je nachdem, wo wir schon mal gearbeitet haben, und ich glaube, das kennt fast jeder und jede, dass einfach nicht gegeben ist, dass du
Absolut.
merkst, Mensch, ich kann hier richtig was bewegen, wir ziehen alle an einem Strang, so das große Ganze, und du siehst wirklich, wie du schon sagtest, ne, wenn die Ziele klar sind, so, und das ist wichtig für die PatientInnen, aber auch eben für die Fachpersonen, dann erlebt man ja doch eine andere Selbstwirksamkeit, um zu sehen, Mensch, ich kann echt was bewegen und wir rocken das hier zusammen, ne? Also ich kann
Genau
mir
so ist
vorstellen,
es.
das ist jetzt
Ja.
ja
Ja,
eher eine
aber du hast
Suggestivfrage.
vollkommen recht. Ja, es ist
Das
wirklich
ist
so. Also ich kenne das auch von früher, wenn man da manchmal einen kleinen Fehler gemacht hat, meiner alten Arbeitsstelle, dann, ja, Gott, da wurde man vor dem ganzen Team dann für runtergemacht zum Teil. Und das finde ich einfach furchtbar, dass es sowas noch gibt. Und da habe ich mir halt immer gesagt, es ist auch gar nicht schlecht, solche Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen mal kennenzulernen, mitzuerleben, weil das war mein bestes Antibeispiel. Und ich habe gesagt, genauso
ich
möchte ich
kenne auch
nicht
solche
sein.
Beispiele.
Genau, und ich bin halt, das wissen auch alle, ich bin eine Löwenmutter. Ich stehe nicht hinter meinem Team, ich stehe vor meinem Team. Und wenn irgendwas ist, dann, also beschütze ich alle. Aber es ist halt einfach so schön, auch bei den Teamveranstaltungen, wenn wir dann irgendwo lesen, was wir da machen, ach guck mal, da gibt es was, was so hier diese Teams immer so das Teamverhalten stärken soll oder ähnliches. Denke ich mir, brauchen wir ja gar nicht, weil sind wir ja schon. Komm, machen wir ein Bierchen auf, ne? Also. Dann gehen wir den einfacheren Weg. Aber so war es halt, ne? Also ist total schön. Ich bin auch super dankbar dafür. Aber ich habe jetzt auch beispielsweise, wir machen ja auch Auszubildendenbetreuung. Und da ist es auch so, dass wir jetzt auch mehrere KollegInnen über diese Ausbildungszeit kennengelernt haben, lieben gelernt haben auch direkt. Und dann haben wir auch zum Teil ein Jahr oder anderthalb jetzt auf jemanden gewartet, ne? Aber wir wussten ja dann auch, wer kommt und das ist dann schon so ein Kennenlernen gewesen. Mir ist es halt auch wichtig, dass man weiß, wie es auch bei uns ist. Wir haben halt auch in der Küche ein Foto von uns ein, wo wir so kuschelnd im Arm liegen. Und ja, das ist halt wichtig. Das finden aber die Patientinnen auch so schön. Man kommt rein, es ist eine extreme familiäre Atmosphäre. Und trotzdem ist es auch eine strenge Therapie. Also es ist halt nicht, dass es deswegen irgendwie weniger Qualität hat. Im Gegenteil, ich finde, dadurch gewinnt es noch viel mehr an Qualität, weil man ja auf so einer ehrlichen Augenhöhe miteinander ist, ob mit den Patientinnen oder mit den Kolleginnen. Und das bringt ja dann viel mehr Spaß auch wieder in der Therapie.
Absolut. Und daran ist es ja einfach zu sehen, dass es einfach keine Gegensätze sind, die sich ausschließen, sondern es viel schöner ist, wenn es gemeinsam geht, ne?
Genau.
Ich meine, du bist ja auch schon lange genug Teil der Heilmittelbranche und du kennst auch den seit Jahren bestehenden Fachkräftemangel. Und es gibt ja viele KollegInnen, die händeringend lange schon weitere Teammitglieder suchen. Bei dir klingt das nicht so, als hättest du damit Probleme. Du hast ja, also viele Aspekte hast du ja eben schon genannt, die dazu beitragen, dass du wahrscheinlich diese Herausforderung nicht hast. Wenn du jetzt auf die Branche guckst, was meinst du? Also einmal, was halt die Positionierung angeht, also die Spezialisierung auf eine bestimmte Nische, das ist ja was es doch durchaus gibt, aber eben das Gros ja alle Dinge anbietet. Und zum anderen, was ist es eben im Team, was du vielleicht auch so als deine Erfahrung weitergeben könntest oder als Tipp oder Hinweis oder wie auch immer an andere, was das für dich eben ausmacht, gerade wenn du es vorher auch anders erlebt hast.
Also klar, es gibt mit Sicherheit auf jeden Fall gibt es einen Fachkräftemangel, aber genauso wie du es sagst, toi, toi, toi. Bisher habe ich tatsächlich noch gar nichts davon gespürt. Wir hatten bisher keinerlei Fluktuation oder ähnliches. Es ist total schön. Wir sind immer noch wir von Anfang an und wachsen immer weiter. Und ich denke, es gibt ja diesen typischen Spruch, so wie man in den Wald ruft, so schallt es auch hinaus. Und ich habe alle halbe Jahre mit meinen Mitarbeitern auch Gespräche, wo wir halt auch wirklich schauen, wie ist auch die Mitarbeitereffizienz, also auch so diese objektiven Daten und aber auch immer dieses Persönliche. Und ich versuche eigentlich sehr individuell jeden Einzelnen abzuholen und zu gucken, wo man jeden Einzelnen unterstützen kann, weil jeder Mensch tickt anders. Es gibt diejenigen, die sind besser mit Zahlen, es gibt die sprechen mehr mit dem Herz oder von den Gefühlen oder ähnliches. Und da finde ich es auch wichtig als Aufgabe, von mir selbst zu schauen, wo hole ich jeden persönlich ab. Und es gibt ja immer, ich bin auch auf vielen Veranstaltungen, Kongressen, Seminaren etc., auch wo ich mit anderen ArbeitgeberInnen dann mich austausche. Und dann wird halt auch oft empfohlen, Bücher über, ja, wie man die Wirtschaftlichkeit ankurbelt etc. pp. Also auch sehr viel BWL-Bereiche. Und natürlich ist es wichtig, das darf man niemals aus den Augen verlieren, weil wir wollen ja unsere Pax behalten. Das ist natürlich ein wichtiger Part. Aber ich
Gerade
finde,
wenn man großen, einen hohen sechsstelligen Bereich am Anfang hatte, ne?
absolut, absolut. Aber ich finde auch gerade in unserem Therapiebereich, wir sind ja alles TherapeutInnen aus dem Herz. Ansonsten würden wir uns nie für diesen Beruf entscheiden, wenn wir da nicht mit dem Herzen dabei wären. Und genauso muss, finde ich, ein Arbeitgeber und eine Arbeitgeberin auch auf sein oder ihre Leute eingehen. Und das finde ich total wichtig. Und halt auch diese Spezialisierung. Ich finde, es macht viel mehr Spaß, wenn man wirklich sich aufs eine Sache konzentriert und auch für jede Kollegin und Mitarbeiterin und ähnliches. Es macht viel mehr Spaß, wenn man sich auf einen Bereich spezialisiert, ob man sagt jetzt Neurologie, Beckenboden oder Kinderpädiatrie oder ähnliches, Geriatrie. Es ist ganz egal, welcher Bereich. Aber ich finde es viel schöner, Orthopädie natürlich. Gibt es en masse, wenn man halt wirklich sich spezialisiert. Ich finde es manchmal schade, immer wenn so viele KollegInnen auch in anderen Praxen irgendwie die ganze Bandbreite anbieten, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, ob da eine so gute Qualität dann herrscht, wie wenn man wirklich sich richtig spezialisiert. Und ich glaube auch, dass die jungen Leute darauf mehr achten und suchen. Und ich versuche jetzt auch, also ich arbeite mit einer Schule in Hannover auch sehr eng zusammen. Wir machen Projekttage, dass die SchülerInnen auch zu uns in die Schule kommen. Und das ist mir auch wichtig, dass die erkennen, dass Neurologie nicht ein Fach ist, wo man denkt, ach, Dauerpatienten und Bobert und langweilig, sondern mit wie viel Spaß man wirklich Menschen helfen kann, nicht nur mit Rückenschmerzen, sondern einfach wirklich mit so einem Sinn im Leben, Lebensqualität bieten, am Esstisch sitzen mit ihren Liebsten oder mal wieder ins Restaurant gehen können. Oder es sind ja dann auf einem ganz anderen Level die Lebensqualitäten. Und da finde ich es einfach wichtig, da auch so was weiterzugeben, dass die jungen Leute sich nicht nur für Sportphysiotherapie jetzt, also aus der Physio, sich jetzt nicht nur dafür entscheiden, was natürlich auch ein wichtiger Part ist, den will ich auch nicht runterreden. Aber dass es trotzdem einfach den Nabel der Zeit sehen und sehen, ey, Neurologie ist halt nicht mehr wie früher und wie es halt leider immer noch beigebracht wird, sehr hands-on und ja, auch irgendwie nicht so ganz verständlich. Es ist auch schwierig, glaube ich, das große Ganze dahinter zu sehen. War bei mir damals auch, ich hatte zwar eine extrem sehr, sehr, sehr fortgeschrittene Neurolehrerin damals schon bei mir, aber es ist einfach schwierig, glaube ich, sich als Auszubildender oder als Auszubildende da reinzudenken. Und das finde ich halt auch schön und wichtig, denen wirklich zu zeigen, ey, hier, Neuro sieht eigentlich heutzutage oder nicht nur eigentlich, sondern sollte ganz anders aussehen.
Absolut. Und das mit der Zusammenarbeit zwischen den Berufen, eben gerade bei solchen Schwerpunkten, wo es einfach nur Hand in Hand gehen kann, das eben auch zu zeigen als Beispiel. Und es geht doch, auch wenn es
Genau.
Menschen gibt, die vielleicht anderes behaupten.
Genau.
Das
Und gerade
verstehe ich
dieses
gut.
Interdisziplinäre, klar, es ist, finde ich auch zum Teil unglaublich, auch meine Mädels von einer Rezeption, wie unterschiedlich die Heilmittelkataloge zum Teil sind und Regelungen etc. für Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie, wo ich bedenke, gerade auch beispielsweise Ergotherapie und Physiotherapie, wir sind so ähnlich mit so vielen Sachen. Und dann ist es einfach zum Teil so unterschiedlich gestaltet und so unpragmatisch und auch altbacken, dass wie getrennt die Räumlichkeiten voneinander sein müssen, etc., wo ich mir denke, es ist ja Gesetzeslage, aber denkt doch mal neu, denkt doch mal, dass man vielleicht einen Riesenraum auch mit allem haben könnte. Ja, es ist schade, es ist so, man muss sich ja leider an die Gesetze halten, aber man könnte viel, viel mehr schaffen, auch Gartner Neuro, finde ich, ja, wenn man da einfach nochmal über den Tellerrand hinausdenken würde oder einfach sich nach den Leitlinien richten würde. Das ist ja, also nach der Studienlage, wenn man sich das durchliest, die Leitlinien, da ist genau beschrieben, was ist wirksam, was ist evidenzbasiert, was hilft einfach gar nicht. Und dann verstehe ich nicht, dass immer noch Sachen unterrichtet werden, die einfach nicht wirksam sind.
auch da der Zahn der Zeit, Harry, wäre auch da wichtig. Wenn du es nicht angesprochen hättest, hätte ich es gemacht, weil es eben auch einen großen organisatorischen Aufwand bedarf, wenn man drei Heilmittelberufe oder drei Heilmittelbereiche in der Praxis anbietet, weil es so viele unterschiedliche Regelungen gibt von den Zeiten her, von den Unterbrechungsfristen, von der Gültigkeit, von allen möglichen Dingen, die die Abrechnung betreffen. Jetzt, es kommt ja bald, oder bald, es ist ja angekündigt, 2028 wird es wahrscheinlich die elektronische Heilmittelverordnung dann geben. Und wir haben ja auch schon Podcasts dazu veröffentlicht, dass dieser Moment jetzt einfach genutzt werden könnte von allen Beteiligten, um wirklich mal über eine Angleichung von solchen Regelungen nachzudenken und sie umzusetzen, bevor man sowas eben, solche Krücken, die man da drin hat, eben digitalisiert und man dann digitale Krücken hat, sowas eben anzugleichen, genau vor allen Dingen für Praxen und Bereiche, die eben alle Heilmittelberufe miteinander vereinen, wo einfach die bürokratischen Herausforderungen nochmal andere sind. Wenn du denkst, okay, du, ich bin jetzt in der Ergotherapie, da ist es jetzt so und so, dann machst du Abrechnungen für die Logopädie und denkst, warte mal, wie war das nochmal mit der Gültigkeitsdauer der Verordnung? Ja, das ist ja auch einfach unnötig. Das wäre ja schön, wenn
Absolut.
das mal angeglichen wird.
Absolut.
Gut, ich habe und vielleicht auch angesichts der Zeit noch eine Frage. Es gibt ja auch noch eine andere Beteiligte an diesem ganzen Therapieprozess, nämlich die ÄrztInnen. Wenn du eben eine Praxis hast, die auf vor allen Dingen neurologische Rehabilitation spezialisiert ist und eben mit deiner Art und Weise, eurem Konzept zeigen kannst, dass es eine effiziente Therapie möglich ist, die Ziele erreicht, zeitnah, um eben die Lebensqualität der PatientInnen im Alltag zu verbessern. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit ÄrztInnen, Verordnerinnen im Umfeld?
Ja, sagen wir mal so, ich bin natürlich am Anfang hausieren gegangen, wie man ja so schön sagt. Und habe wirklich alle möglichen NeurologInnen im Umfeld abgeklappert, auch HausärztInnen bei uns im Ort. Und ja, wenn man dann vor Ort ist, sich vorstellt, was hinter einem steht, etc., es wird definitiv zugehört, aber ich glaube trotzdem nicht, dass es richtig verstanden wird. Und ich finde tatsächlich, dass die Kommunikation leider nicht so ist, wie ich es mir gerne wünschen würde. Wir haben einen einzigen Arzt, das ist ein Orthopäde, der aber auch vor allem auf Kinder spezialisiert ist. Der kam tatsächlich mal zu uns in die Praxis, hat sich 2 Stunden Zeit genommen und hat sich selber auch auf die Geräte gestellt und alles ausprobiert. Und mit dem sind wir in sehr engem Kontakt und mit dem telefoniere ich auch öfter, wenn es auch um verschiedene PatientInnen geht. Das hat mich total gefreut. Und das finde ich einfach schön, wie viel man dann auch einfach erreichen kann. Aber so im, boah, summa summarum ist da leider einfach, ja, ich weiß nicht, ob da die Zeit bei den Ärztinnen fehlt oder einfach auch zum Teil das fehlende Interesse, keine Ahnung, aber das ist leider noch ein Punkt, der definitiv, ja, ganz anders sein sollte. Und ich habe auch das Gefühl, bei den etwas jüngeren Ärztinnen ist es etwas anders wie bei den etwas älteren, weil ich glaube, da ist es auch immer noch, ihr seid die Therapeuten, ihr müsst wissen, was ihr macht. Und nicht so dieses auf Augenhöhe, ne, sondern ich bin Arzt oder Ärztin und ihr seid die Therapeutinnen und ihr macht mal da euer irgendwas, ne? Aber ob da wirklich so ein ehrliches Interesse herrscht, habe ich jetzt leider persönlich. Ich lasse mich liebend gerne mal von guten Gegenbeispielen überzeugen, aber bisher leider noch nicht so viel erlebt.
Okay, also ist da noch Luft nach oben.
Definitiv.
Gut.
Ja.
Auf der anderen Seite klappt es ja, auch wenn das Interesse aus welchen Gründen auch immer noch besser sein könnte, mit den Verordnungen scheint es ja zu funktionieren, dass ihr die Verordnung, die ihr oder die eure PatientInnen benötigen, dann auch wirklich bekommt.
Hauptsächlich ja.
Okay, ja.
Ja, hauptsächlich ja. Zum Teil, es ist halt immer interessant, weil die Zeit bei den Ärztinnen ist ja immer relativ kurz und die Testungen sind dann manchmal, glaube ich, auch nicht so umfänglich. Und in vielen Testungen zeigen sich ja dann erst so richtige Probleme oder wenn man halt wirklich dem Patienten richtig zuhört, wie wir es auch machen mit diesem Zettel, den wir jetzt mitgeben, mit diesen Handlungstätigkeiten im Alltag. Und dann erkennt man ja erst richtig, okay, wo sind jetzt wirklich so im Spezifischen die Probleme? Und ja, und das sind halt so Sachen, da verstehe ich, dass die Ärztinnen da zum Teil eventuell keine Zeit für haben oder ähnliches. Aber da merkt man dann halt auch, dass da zum Teil die Verordnungen nicht ordentlich ausgeführt werden oder ausgeschrieben werden oder zum Teil dann auch gesagt wird, ach na ja, die ist doch halt erst 30, die wird da schon, die soll halt ins Fitnessstudio gehen oder so, ne? Wo ich mir denke, ja, aber gerade da ist das ja auch wichtig, ne?
Ja, okay. Also es ist auch noch Aufklärungsarbeit notwendig. Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, durch die Beispiele, die ihr eben oder durch die Resultate, die ihr erzielt, die ja sich bei den Patienten zeigen, die das eben auch weitertragen, dass das ja sicherlich auch eben, ich meine, das braucht seine Zeit, das ist dann was anderes als vorher, wie du sagtest, hausieren zu gehen und auf dich aufmerksam zu machen, sondern dann, da spielt die Zeit für dich oder für euch, dass ihr im Laufe der Zeit vermutlich genug Beispiele eben dann habt, um zu zeigen, guck mal, wir machen hier richtig gute Arbeit, unsere PatientInnen profitieren total davon und sind zufrieden und kommen besser im Alltag zurecht, als es vorher der Fall war. Wir machen wirksame Therapie,
Ja.
also, ne?
Wir klemmen dann auch immer die ganzen Assessments mit dran. Einerseits von den Robotikgeräten, geschützten Therapien, Geräten, weil man da halt auch immer so schöne Skalen hat. Andererseits aber auch von unseren eigenen Assessments oder was jetzt von den ICF-Assessments, von der Back-Balance-Skala, von ARAT, vom Nine-Hole-Peg-Test oder ähnlichen, Timed Up and Go. Und dann finde ich es halt auch wichtig, dass einfach diese Einheitssprache gesprochen wird, dass wenn die dann sehen, der hat einen ICF-Score von 3, dass dann die Ärztinnen das auch dementsprechend richtig einschätzen können und sehen und man halt nicht wie früher Bobart-Befunde von 2 DIN-A4-Seiten runterschreibt. Der Patient kann auf dem Erex-Kissen auf einem Bein stehen, so mit einer Hand den Ball halten oder ähnliches, wo ich denke, ja, wow, und was sagt mir das jetzt, ne? Sondern dass man halt auf dieser Alltags- und Partizipationsebene bleibt und da einfach die Assessments, ja, das sagt ja alles aus. Wenn ich weiß, da kommt jemand mit einer Berg-Balance-Skala 38 Punkte oder 15 Punkte oder aber 56, dann habe ich ja ein ganz anderes Bild.
Ja, das stimmt. Zum Schluss würde ich gerne wissen, was du als Inhaberin, du bist ja die Inhaberin und Unternehmerin, die dahinter steckt, hinter dem Ganzen, was du für dich tust, um all das, denn es werden ja wahrscheinlich viele Stunden in der Woche sein, die du mit der Praxis verbringst, was du für dich tust und wo es mit dem Therapeutikum Gerden wohl in Zukunft noch hingehen soll.
Also, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und ich finde es mal ganz interessant zu sehen, weil mein Papi ist 74 und arbeitet immer noch Vollzeit von Montag bis Samstag. Und ich rechne das ihm total hoch an und ziehe auch den Hut vor, aber ich gehe es komplett anders an. Ich habe bisher noch nicht ein einziges Wochenende den Laptop aufgeklappt. Das Wochenende ist meins, das brauche ich auch, weil ich weiß, ansonsten heule ich am Montag, wenn ich in die Praxis komme. Und Feierabend ist an und für sich auch Feierabend. Manchmal bleibe ich ein bisschen länger in der Praxis, aber das ist an und für sich Feierabend. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da wirklich die Zeit sich schafft. Ich habe jetzt auch öfter Homeoffice, wo ich dann wirklich mich um die Bürosachen kümmere und ich weiß, ich mache noch viel zu wenig organisatorische Sachen oder diese Hintergrundsachen. Dafür brauche ich noch etwas mehr Zeit, aber das kommt noch. Und ich mache auch für mich selber so alle halbe Jahre ein Coaching, was ich auch ganz wichtig finde. Da geht es halt mehr um mich und um meinen Charakter tatsächlich und wo ich dann bei mir Sachen sehe, wo ich gerne auch an mir arbeiten möchte, weil ich glaube, das bringt mich mehr voran und auch ist es auch weitläufig wichtig oder auch voranbringt für meine MitarbeiterInnen, weil ich denen dann ja auch ganz anders gegenübertrete. Und ja, das würde ich sagen, mache ich so für mich, für meinen Ausgleich. Ich habe einen wundervollen Mann an meiner Seite, der zum Glück mich auch extrem auffängt. Und wir haben uns damals gleichzeitig selbstständig gemacht, im gleichen Monat, im gleichen Jahr. Er ist Grafikdesigner. Und ja, das war sehr tough, aber das haben wir auch richtig gut handeln können. Und das ist halt auch schön, dass man einfach so ein Team ist. Also ich habe mein Team, meine Familie in meiner Praxis und mein Team, meine Familie hier zu Hause und so viel Rückhalt von allen Seiten. Das ist das Schönste, was man haben kann.
Schön. Denn also viele Therapeutinnen, die sich selbstständig machen, die machen sich ja selbstständig, weil sie inhaltlich irgendwie was anderes planen oder eben mit den Chefs und Chefinnen vorher nicht zurechtkamen und
Ja,
denen
war ja auch
fehlt
so.
häufig ja die unternehmerische Brille. Das ist ja vermutlich bei dir anders, weil du mit deinen Eltern dann eben schon mit der Brille schon groß geworden bist, vermutlich, auch wenn du es jetzt anders machst als dein Vater zum Beispiel, wie du gesagt hast. Vielleicht zum Schluss, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche? Das macht natürlich jetzt total neugierig alle Inhaberinnen und Inhaber, die sich fragen, wie, noch kein einziges Wochenende und Feierabend ist wirklich Feierabend. Also da möchte ich gern, wenn du eine Zahl hast und wie viele Patientinnen und Patienten, also wie viele Stunden du tatsächlich in der Woche vielleicht auch
Also
tatsächlich noch behandelst.
ich finde das ganz interessant, weil ich habe mal mit einem Kumpel von mir gequatscht. Das war so meine Anfangszeit und da war ich immer so innerlich ganz stolz, wenn ich sagen konnte, ich arbeite, oh ich arme, ich arbeite 85 Stunden die Woche. Und dann sagt er so, cool, weiß ich jetzt auch nicht, was du davon hast, eigentlich nichts. Und dann, also wir haben dann ein bisschen geredet und das fand ich super interessant, das Gespräch. Und ich bin auch der Meinung, man ist nicht besonders oder toll, nur weil man viel arbeitet. Ich finde genau das Gegenteil ist eigentlich das Ziel. Ich möchte ja nicht nur arbeiten. Ich arbeite ja, um zu leben und ich lebe nicht, um zu arbeiten. Und demnach würde ich sagen, bin ich mittlerweile bei so 55 und 50, so ungefähr. Und da ist aber tatsächlich Büro und Patienten schon mit drin. Und ja, aber mein Ziel ist natürlich auch tatsächlich, aber dadurch, dass ich halt auch meine Leitungen habe in den einzelnen Fachbereichen, ich habe meine Mädels vorne, ich gebe auch extrem viel ab und kann das auch sehr gut zum Glück, weil ich halt einfach so ein großes Vertrauen habe und wir haben eine sehr gute Kommunikation untereinander, dann klappt es auch extrem gut. Und dann ist natürlich auch mein Ziel, dass ich, wie jeder normal hoffentlich nochmal einen Vollzeitjob schaffe und halt nicht mehr machen muss. Und das finde ich ist auch wichtig, weil man hat ja einfach innerlich mehr Stress und mehr Verantwortung. Und demnach ist es auch wichtig, dass wir ArbeitgeberInnen eine Freizeit haben, die auch nutzen. Sei es auch, dass man einfach nur Lust hat, eine Serie zu gucken und auf dem Sofa zu liegen. Ist ja ganz egal was. Aber ja, man muss sich halt die Zeit dafür nehmen. Und ich finde nicht, dass man stolz sein kann, wenn man sagt, ich bin schon so überarbeitet, ich arbeite 90 Stunden in der Woche. Nein, das ist kein Lebensziel für mich persönlich. Ja. Und ich glaube, auch so bin ich dann auch immer jeden Morgen frisch und laufe singend durch die Flure und ja, bin halt, wie ich bin.
Und das ist gut so.
Ja.
Also, lieber Lisa, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für den
Gerne.
Einblick in dein
Gerne.
Therapeutikum Gärden mit all dem.
Ein kleines Appell noch an alle. Mein Leitsatz ist auch von einer guten Freundin namens Maja: Die Welt gehört den Mutigen. Und ich finde, man darf und sollte viel mehr über den Tellerrand hinausschauen, darf und sollte viel mehr Risiken eingehen, Mut beweisen, einfach mal machen, einfach mal tun, weil ich glaube, nur so kommen wir weiter voran. Nur so bleibt man selber auch nicht stehen. Und ich glaube, ja, das ist etwas, was ich aus dem Herzen bisher 0,0,0 bereut habe. Und ja, diesen Appell würde ich einfach gerne nochmal weitergeben, dass jeder auch mal mehr an sich glauben darf und auch stolz auf sich sein darf und einfach mal ein bisschen mehr machen.
Vielen Dank. Dazu brauche ich gar nichts mehr sagen, außer vielen Dank fürs Gespräch und allen anderen vielen Dank fürs
Danke
Zuhören.
dir. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht mit dir.
Herzlichen Dank. Mach es gut.
Ciao.
Tschüss.
Das war OP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook. Und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.